Ja, ich bete jetzt noch, Jesus, ich bitte dich, dass dein Wort, dass es auf fruchtbaren Boden fällt und damit es das ausrichtet, wozu du es gesendet hast. Amen. Ich bin ja ein Praktiker und ich kenne mich mit der Technik nicht so gut aus, ich kann jetzt nichts an die Wand werfen. Aber mein Thema ist, bleib oder werde standfest. Und das Rezept habe ich aus dem Daniel. Die Brille aufsetzen. Es steht im Daniel 11, 32 mit der Hoffnung für alle. Die anderen aber, die ihren Gott kennen und lieben, die bleiben standhaft. Der Luther übersetzt, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, die werden sich ermannen und es ausrichten. Also, bei der Luther übersetzt noch ein bisschen mehr, nicht nur standhaft, sondern sie werden auch das, was zu tun ist, ausrichten. Ich musste auch an die Isolde denken, an die Predigt, wo du gehalten hast, von Esther. Der Mordechai war so einer, der Gott gekannt hat. Also der Schwerpunkt liegt auf, Daniel sagt, die Gott kennen. Es kommt darauf an, ob du Gott kennst oder nicht. Wenn du Gott nicht kennst, wirst du nicht standhaft bleiben. Du musst Gott kennen. Der Mordechai kannte Gott, er wusste, was Gott versprochen hat. Und er wusste, wenn irgendwo kommt die Hilfe her, weil Gott lässt nicht zu, dass sein Volk untergeht. Tom, funktioniert das mit dem Mikro? Ja, gut. Und die Esther war eine, also auch Frauen können ermannen, nicht nur Männer. Das ist ja das Schöne, nicht? Und ermannen heißt praktisch, du wirst stark. Du wirst stark in der Situation. Und was heißt ermannen? Stark werden, das heißt ein Risiko eingehen. Du hast gesagt, komme ich um, so komme ich um. Aber der Mordechai hat ja vorher gesagt, wenn wir nichts machen, kommt er auch um. Also du hast praktisch eigentlich nur die gute Möglichkeit. Und dann ist natürlich die Frage, wie lernt man Gott kennen? Und darüber, das ist jetzt, soll jetzt meine Predigt eigentlich sein. Ein guter Satz, der in dieser Gemeinde oft schon gefallen ist, Gott ist alltagstauglich. Das habe ich von Daniel schon öfters gehört, nicht? Du hast auch die Einleitung gemacht für die Predigt heute Morgen. Dann, wie kommt man dazu? Beziehung, alltagstauglich, das heißt Gemeinschaft haben, Zeit verbringen, zuschauen, zuhören, fragen. Ein Kind hat nicht das Wissen, sondern der Vater und die Mutter. Jesus hat sich immer auf den Vater konzentriert. Er ist im Himmel, wir konzentrieren uns auf Jesus. Er führt uns zum Vater. Es geht ja bei ihm immer um das Reich Gottes in erster Linie. Und nicht auf das Reich von dieser Welt. Jesus erklärt uns, wie der Vater ist, wie er denkt, wie er handelt. Und er zeigt uns die Grenzen, was ihm nicht zusteht und uns nicht zusteht. Wir lernen ihn im Alltag, in der Praxis kennen, wenn wir ihn mit einbeziehen. Ich habe das letzte Mal schon mal gepredigt über zwischen Geist und Fleisch und habe gesagt, ich habe eine Erfahrung gemacht, mein Lehrling hat mal einen Acker besät, der mir nicht gehört hat. Und dann ist alles verloren, du hast nichts davon. Und diesmal habe ich auch wieder was mitgebracht aus der Praxis. Es ist schon eigentlich, wir sollen ja eigentlich mit Gott leben, wir sollen sehen, was geschieht in der Natur, was im normalen Leben. Manche beten als für einen Parkplatz, habe ich jetzt noch nicht so gemacht, und erleben auch Wunder. Und es fängt ja im Kleinen an. Und ja, das ist wichtig. Also, in Mose 5, 1. Mose 15, 1, da sagt Gott zum Abraham, Abraham, das ist ja der Vater unseres Glaubens. Da sagt er, fürchte dich nicht, Abraham, Ich bin dein Schild und ich und dein sehr großer Lohn. Also da macht Gott sich selbst als Lohn. Ich denke, was Größeres können wir eigentlich nicht bekommen, wenn Gott selbst, er selbst ist der Schutz, nicht die Engel, nicht was, er kann sie zwar dann beauftragen, aber er selbst sorgt für uns als Schutz. Ich musste an die Stelle denken, wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter umsonst. Und das ist mal das Wichtigste. Und dann heißen Vers 6, also 15,6, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Und mit diesem Glauben, also er wurde schon gerecht durch den Glauben. Er hat schon an Gott geglaubt, er hat sogar schon an die Auferstehung geglaubt. Lesen wir dann später noch in der Bibel. Und mit diesem Glauben kannst du die Welt überwinden. Aber wenn du dem Teufel glaubst, dann ist das ein Witz, wenn du sagst, ich überwinde mit dem Glauben die Welt. Also du musst Gott glauben. Wenn du dem Lügner glaubst, so wie der Adam, dann kannst du nicht die Welt überwinden. Du verlierst sogar deinen Gürtel der Wahrheit. Hebräer 11, 26. Der Mose war einer. Mose, denn er sah an die Belohnung. Er hat auch auf die Belohnung geschaut. Da hat er alles gehabt, allen Wohlstand. Da ist aufgewachsen im Königshaus. Und da hat es für ein dieser Reichtum lieber aufgegeben und hat ist mit dem Volk gegangen. Dann ein wichtiger Vers, wenn wir Gott lernen, so fängt es eigentlich an. Wenn du Gott kennenlernen willst, dann musst du, das steht im Hebräer 11, 6, Hoffnung für alle, habe ich das gelesen. Wer zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Das ist eine Zusage von Gott. Wenn du ihn suchst und ihm vertraust, dann wirst du belohnt werden. Und was ich ja gemerkt habe, wisst ihr, Lohn ist wieder was anderes wie Gnade. Und es beißt sich nicht. Lohn bekommst du für das, was du tust. Gnade, das bekommst du dann geschenkt. Wenn du dem Lügner gehorsam leistet, verlierst du den Zugang zur Gnade. Galater 5, Vers 4. Wer hat euch daran gehindert, der Wahrheit zu folgen? Gnade und Belohnung sind zwei Paar Stiefel. Jetzt komme ich zum Praktischen, wieder wie ich darauf gekommen bin, auch manchmal. Ich stelle als einfach Gott die Frage, wenn Dinge geschehen, warum ist das passiert? Oder willst du mir etwas sagen? Es gibt ja Dinge, die passieren. Zum Beispiel haben sie Jesus gefragt mit dem Turm von Siloa. Was haben die getan, nicht, dass sie 18 waren, erschlagen wurden? Dann hat Jesus gesagt, die waren nicht schuldiger wie ihr. Aber wenn ihr nicht umkehrt, wird es euch genauso gehen. Also das heißt, sie waren nicht unschuldig, aber wir sind genauso schuldig. Und eine Übersetzung, die hat mir ein bisschen mehr geholfen noch. Mit Buße tun, da denkt man als, oder weiß man als manchmal nicht so richtig, von was muss ich weg, zu was muss ich hin. Aber die heißt, wenn ihr eure Einstellung nicht ändert. Und dann merkst du, es kommt praktisch vom Denken. Vom falschen Denken bringt falsches Handeln. Und da hatte ich auch einen Nachbarn. Das ist jetzt schon länger her, aber das ist egal. Und dieser Mann hat das Leben verloren. Und zwar durch einen Stromschlag. Und dann stellt man halt auch wieder die Frage, was ist Schuld oder was hat uns das zu sagen? Wisst ihr, es kommt doch keiner auf die Idee, weil jetzt der erschlagen worden ist, dass wir keinen Strom mehr benutzen. Ne, oder? Ich weiß. Und dann stellt man halt die Frage, wieso oder was schützt uns? Und das, was uns schützt, ist eigentlich die Isolierung. Nicht, dass Strom, die Kabel sind isoliert, wenn du so reingreifst. Und das ist für mich irgendwo so ein gutes Beispiel. Dann habe ich geschrieben, was hält dich davon ab, mit einem Nagel in die Steckdose zu greifen? Und jetzt, weißt du, was ist jetzt die Angst oder kannst selbst dein Wort einsetzen, aber ich finde das einfach ein gutes Beispiel. Du weißt, wenn du mit dem Nagel da reingreifst, hast vielleicht hier 50%, wenn du auf der Erde bist, macht es ja nichts, aber wenn du auf die Phase bist, dann haust du eine ganz saftige. Und je nachdem, wie stark die Leitung ist, dann kann es sich halt auch töten. Und da ist mir auch aufgefallen, wisst ihr, es gibt auch so für uns, wenn wir zum Glauben kommen, bestimmte Stadien. Zum Beispiel kleine Kinder schützen wir, indem wir so Blindkappen auf die Steckdosen machen, damit sie nicht mit irgendetwas reingreifen. Und genauso ist es auch im Geistlichen. Für uns, wenn wir anfangen, gibt es eine Zeit, da heißt, sagt Gott, die Zeit der Unwissenheit, die übersieht er. Also Kinder tragen ja keine Verantwortung oder Schuld, sondern die Eltern so gar nicht. Du wirst haftbar gemacht, wenn dein Kind sich verletzt, weil du dich sicherst. Und so ist es auch im Geistlichen. Und dann kommt aber auch, wenn wir älter werden, werden wir selbstverantwortlich. Dann habe ich natürlich die Frage gestellt, was macht die Isolierung kaputt? Ihr kennt vielleicht auch, manche Leute hatten schon ein Auto draußen geparkt und da gibt es so einen Nager. Man nennt ihn, glaube ich, Marder, nicht? Vielleicht gibt es auch noch andere. Aber was macht der, die Isolierung kaputt? Und da gibt es irgendwo Kurzschluss. Und dann funktioniert die Elektrik nicht mehr. Und wie ist es im Geistlichen? Da habe ich 2. Korinther 11, Vers 14 aufgeschrieben, da heißt, Satan selbst verstellt sich als Engel des Lichts. Er hat noch dieselben Worte wie damals, wie der Eva, sollte Gott gesagt haben, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Also, er macht praktisch mit falschen Lehren, zerstört er den Ernst Gottes. Er sagt, das ist nicht so schlimm, das kannst du ruhig probieren. Und dann ja, hast du schlechte Erfahrungen. Also, da heißt es im Judas 1, Vers 4, Menschen, die Ehrfurcht vor Gott fehlt, denen, die die Ehrfurcht vor Gott fehlt, sie missbrauchen die Gnade Gottes, um zügelloses Leben zu führen, und verleugnen damit Jesus Christus, unseren einzigen Herrscher und Herrn. Also richtiger Umgang mit Strom wird zum Segen, falscher wird zum Fluch. Bei richtigem Umgang geht das Licht an. Wenn du 2 Kabel zusammenbringst, dann geht das Licht aus. Also wenn du die Erde und den Strom zusammen, dann gibt es einen Kurzschluss. Der Satan will, dass dich der Ernst Gottes trifft, deshalb blendet er ihn aus. Wenn du an der Güte bleibst, wird dich der Ernst nicht treffen. Satan weiß genau, dass wir, wenn wir etwas aus Gottes Wort unterschlagen, dann wird uns Gott aus dem Buch des Lob des Lebens streichen. Das steht in Offenbarung 22, Vers 19. So hat er es mit der Eva und mit Adam gemacht. Und Gott steht zu seinem Wort. Gott hat kein Problem, sein Wort auszuführen, sich an sein Wort zu halten. Er hat keinen Grund, aber leider liefern wir ihm manchmal den Grund. Er sagt, Himmel und Erden werden vergehen, aber seine Worte, die vergehen nicht. Dann habe ich mir einfach mal ein paar Verse aufgeschrieben. Was sagt Gott über die Furcht des Herrn? Sprüche 1, Vers 7, mit Ehrfurcht vor Jahwe beginnt die Erkenntnis. Und Sprüche 14, 26, in der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, Sprüche 14, 27, Man meinte durch sie die Fallstricke des Todes. Und Psalm 147, 11, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Psalm 109, 11, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. 109, 13, Psalm, wie sich der Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Und 109, 17, aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Und 33, 18, denkt daran, Jahwe sieht auf die, die ihn fürchten, die darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Und 34, 8 noch, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und errettet sie. Nur noch kurz meine täglichen Aufschriebe. Das ist für mich noch eine sehr wichtige Stelle, und die wurde auch für den Petrus sehr wichtig. Es steht in Apostelgeschichte 14, 34, 10, 34 und 35 in der neuen Genfer Übersetzung. Da hatte der Petrus einen Lichtblick, oder ja, wie man sagt. Da sagt er, wahrhaftig begann Petrus. Der Petrus hat es gesagt, aber Apostelgeschichte geschrieben hat sie der Paulus. Und da hat sich auch gefreut, weil er hatte mal eine Auseinandersetzung mit ihm. Da sagt er, wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Hier sehen wir, Gott macht keine Unterschiede, aber er unterscheidet. Er unterscheidet zwischen denen, die ihn fürchten, und denen, die ihn nicht fürchten. Es gibt ja solche Prinzipien. Und Malachi steht auch noch, das ist auch noch wichtiger, Malachi 3, 16 bis 18. Ein Gedenkbuch wurde geschrieben für die, welche Jehova fürchten und welche seinen Namen achten. Sie werden mir zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde, und ich werde ihrer schonen, wie ein Mann seine Sohne schont, der ihm dient. Und er wird den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Also es ist einfach wichtig, ja, dass wir Gott dienen. Aufgefallen ist mir, wenn du dich zu einem Sklaven von Gott machst, Gott will keine Sklaven, er erhöht dich. Wenn du dich aber selbst erhöht, dann macht dich der Teufel zu seinem Sklaven. Das ist so ein Prinzip, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Und Jesus hat so viele Geschichten erzählt, wo das zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel auch, wenn du eingeladen bist am Fest, dann sollst du dich an den letzten Platz setzen, damit du aufrücken kannst, wenn du oben hin sitzt. Und dann ist es demütigend, wenn du zurückgeschickt wirst. Ich denke also auch, wenn du eingeladen bist zu einer Hochzeit, dann, egal an welchem Platz du sitzt, da hast du Grund zum Freuen und das Genießen und gute Stimmung so verbreiten, nicht? Jetzt geht's weiter. Beim Abraham, da steht im 1. Mose 22, Vers 12, da habe ich drüber geschrieben, Abrahams Test. Als Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, da heißt es, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Und er kennt vielleicht auch den Spruch, wo der Vater sagt, praktisch, er war bereit, er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Aber ich denke, an dieser Stelle hat auch Jesus gesehen, in der Bibel oder im Wort, was auf ihnen zukommt. Er wusste, dass er das richtige Lamm ist. Der Isaak war es noch nicht. Was mir halt aufgefallen ist, ist die Belohnung. Wisst ihr, wenn wir etwas, einen Deal eingehen, dann wollen wir wissen, was bekommen wir und was kostet es mich. Und auch der David war so einer, der auf die Belohnung geschaut hat. Als er wurde vom Vater zu seinen Brüdern geschickt, wo Krieg war, da standen sie in der Schlacht rein und der Riese, der Goliath, stand gegenüber. Und dann hat er gehört, was der sagt, wie er spottet. Und dann hat er zwei- oder dreimal, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was ich hatte gelesen, hat er nachgefragt, was ist die Belohnung für den, wer dann erschlägt. Und das hat seinen Bruder aufgeregt. Und er hat gesagt, ja, was dieser Unbeschnitte und diese Philister, da lästert Gott. Und er hat gemerkt, das lässt Gott nicht zu. Und da ist er auch ermannt. Da ist er stark geworden in dieser Sache. Und er hat was anderes gesagt zu seinen Kollegen, die wo um ihn standen. Und diese Worte sind zum Saul gedrungen. Und dann wurde auch er in die Situation hineingestellt und er ist siegreich herausgegangen. Nochmal einer, der standhaft war. Josef ist auch schon erwähnt worden heute. Josef war standhaft, als ihn die Frau von Potiphar verführen wollte. Und als Dankeschön kam er ins Gefängnis. Also das kann einem schon blühen. Etwas Wichtiges, was mir aufgefallen ist, die Sendschreiben. In den Sendschreiben bekommen wir alles mitgeteilt. Wir werden gewarnt, wir werden ermutigt und die Belohnung wird auch gesagt. Interessant ist, mal schauen, welche das ist. In der einen, da heißt es, die Überwinder. Die werden von dem Baum essen, der mitten im Paradies steht, Baum des Lebens. Und wenn ihr wisst, was Satan gesagt hat, von dem Baum in der Mitte, ihr werdet sein wie Gott. Was hat er gemacht? Er hat ihnen was versprochen und zugegeben, das eigentlich den Überwindern zusteht. Wenn du ein Überwinder bist, dann bekommst du das als Belohnung. Genauso ist auch... Noch sind noch viele Dinge. Ihr könnt sie mal selber nachlesen. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben noch. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses steht. Das ist für Ephesus. In Smyrna, da heißt es, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. Also da bist du auf der sicheren Seite. Bei Sardes, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern begleitet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Und dann heißt aber noch fast bei jedem immer, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also es ist wichtig, dass du auf das hörst, was der Geist sagt. Eine Stelle, die oft erwähnt wird bei uns hier in der Gemeinde, ist Sprüche 3, 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf den Verstand. Und das sind eben die Dinge, die wir lernen müssen, loszulassen. Wenn dein Verstand steht oft im Wege. Und so wie Ton und Eisen nicht mischbar ist zum Beispiel Lüge und Wahrheit, es hält nie zusammen. Es gibt so Familien, die sind vom Bösen oder vom Guten. Zum Beispiel sagt Gott, Jahwe ist mein Name, ich gebe meine Ehre keinem anderen, noch den Ruhm den Götterbildern. Und was ich gelernt habe, ist, dass Gott eigentlich der Großzügigste ist. Auch wenn er das sagt, dann meint er der Feind und die zum Feind gehören und nicht die zu seiner Familie gehören. Wenn wir an Jesus denken, Satan hat Jesus alles angeboten. Die ganze Macht und ihre Herrlichkeit ist mir übergeben und ich gebe sie dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jesus hat sie nicht angenommen und was hat er? Er hat sie erhalten vom Vater. Und das ist immer die Taktik des Feindes. Er versucht praktisch die Geduld zu umgehen und will uns etwas geben, was ihm gar nicht zusteht. Das Einzige, was er kann, ist umherzugehen und brüllen, wie wenn er der Löwe wäre. Aber er ist nicht. Und er hat keine Kraft. Heißt, die Kraft, die Macht und die Herrlichkeit, die gehört Gott und nicht dem Teufel. Und wir müssen uns immer überlegen, die Frage stellen, was ist uns wichtiger? Diese paar Jahre, die wir hier auf der Erde sind, oder trachten wir nach dem, was droben ist? Wenn wir diese Belohnung sehen, dann wird uns das minderwertig. Und wenn wir aber nach uns ausstrecken, nach dem, was hier ist, nach Wohlstand, nach Sicherheit, Rente und alles, dann werden wir das andere verlieren. Jesus sagt, wer das Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer es verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und was ist eigentlich Buße tun? Nochmal zum Schluss dann. Die Einstellung ändern. Wisst ihr, die echte Lehre von Gott, die führt uns dahin, dass wir dahin kommen, wir sind abhängig von ihm. In die Stellung, Gott sei mir Sünder gnädig. Die gefällt Gott viel besser, wie eine falsche Sicherheit, die irgendwo herkommt. Gott will, wenn ich dran denke, das ist für mich immer so hilfreich. Gott lädt uns ein, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dir Gutes tun. Er lädt uns ein, wenn du in Not bist, ruf mich doch an, ich will dich retten, du sollst mich preisen. Und das, so ein Gott gibt es sonst nirgends. Wenn du das machst, wenn du dich ausstreckst nach Gott, dann macht er das andere. Was du musst ehrlich sein, aufrichtig, den Aufrichtigen lässt Gott gelingen, weil er macht, verändert dich. Aber wenn du nicht loslässt, dann schaffst du keinen Raum für ihn. Also es sind nicht deine Werke, sondern es ist einfach, dass du ihm Raum gibst. Und das wünsche ich einfach, dass ihr das mitnehmt. Die Einstellung ändern, ich schaff's nicht, aber mit Gott. Mit Gott kann ich jede Mauer überspringen. Der David, ein wichtiger Satz, den habe ich mir auf die Festplatte gemacht. Der Herr macht meine Wege ohne Tadel. Und wisst ihr, die Menschen, die Gott fürchten, waren alles Menschen mit Fehlern. Aber sie sind anders umgegangen mit ihren Fehlern wie die anderen. Und es war nur einer fehlerfrei, und das war Jesus. Und an den klammern wir uns. Und wenn wir an dem hängen, dann brauchen wir uns auch für die Endzeit nicht fürchten. Wenn er der Hirte ist, dann lernen wir, auf ihn zu hören und auf ihn ihm gehorsam zu leisten. Und dem, wo wir gehorchen, dem gehören wir auch. Und ja, so möchte ich jetzt einfach schließen und euch einfach bitten, macht das, was ich gemacht habe, geht ins Kämmerlein und geht auf die Knie und sagt Gott, ich habe mich entdeckt in den Zen-Schreiben. Sagt, wenn du die erste Liebe verlassen hast, dann geh wieder zurück. Und wenn du Buße tust, deine Einstellung änderst, ihn liebst, wir sollen die Wahrheit lieben von Herzen, wer der Wahrheit folgt, der ist immer bei Jesus. Jesus ist die Wahrheit, er ist der Weg und er ist das Leben. Und niemand kommt zum Vater wie allein durch ihn. Amen.
Ja, vielen Dank, Hans. Dann bleibt mir nur noch das Amen, das Schlusswort zu sprechen. Der Herr segne euch, behüte euch und lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Shalom und gesegnete Woche.